Preis dem Herrn. Wir fangen an. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes für die, die nicht informiert sind, was heute passiert ist. Vor 2000 Jahren, der Heilige Geist kam und der Heilige Geist hat die Jünger erfüllt. Und wir wollen auch darüber sprechen heute, nur ein Teilweise. Aber ich habe noch ein anderes Thema. Wir stehen am Scheideweg. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es mit der Gemeinde weiter? Wie geht es mit uns Menschen weiter? Wie geht es privat weiter? Wie geht es gesellschaftlich weiter? Wie geht es mit Deutschland weiter? Wir stehen am Scheideweg. Wie geht es jetzt weiter? Und in der Geschichte, wenn ich da angucke, mit den Jüngern, da ist der Heiland gekreuzigt worden. Die Jünger haben sich versteckt aus Angst vor den Juden. Der Heiland ist zwar erschienen und sie haben Begegnung mit Jesus gehabt, eine ganze Menge. Aber das war nicht alles. Die haben sich trotzdem sich versteckt. Und dann ist der Heiland nochmal weggeflogen. Plötzlich die Himmelfahrt, der Heiland war weg. Und jetzt, wie geht es mit uns weiter? Das war die Frage. Und das war auch die Auslösung für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wie geht's mit uns weiter? Ohne den Heiligen Geist wird es nicht weitergehen. Da können wir machen, was wir wollen. Und das ist, warum so wichtig ist, dass der Heilige Geist gekommen ist. So, ich freue mich über alle, die gekommen sind, die mutig waren. Die haben gesagt, wir wollen Gottes Wort hören. Wir beten, wir singen nicht, wir predigen nur das Wort Gottes. Und der Glaube kommt aus dem Predigen, aus dem Hören des Wortes Gottes. Also, wir stehen an der Kreuzung, links oder rechts. An dieser Wegabelung, wir treffen die Entscheidung. Und manchmal ist es nicht einfach, die Entscheidung zu treffen. Wo, wie geht es mit uns weiter? Die ganze Welt ist jetzt im Tal der Entscheidung. Nicht nur wir hier in Deutschland, sondern fast alle Nationen, die hier von Corona betroffen sind, die machen sich Gedanken, wie geht es mit uns weiter? Wie geht es mit den Gottesdiensten weiter? Und ich denke nur, manche Leute konnten nicht mehr erwarten, bis die Gottesdienste begonnen haben oder beginnen durften, bis freigegeben wurde. Und jetzt haben wir in Frankfurt am Main in der Gemeinde, die haben über 200 Infizierte, verstehst du? Und das breitet sich aus. Da wird alles verboten in der ganzen Umgebung. Und die Leute schimpfen auf diese Christen, auf die Gemeinde. Und jetzt das Gleiche ist auch hier in Bremerhaven. Da sind jetzt fast 200 Leute, die infiziert sind. Auch von einem Gottesdienst, Pfingstlergemeinde, die haben zu fleißig gesungen wahrscheinlich und zu fleißig da getanzt und gejubelt. Weißt, wir sollen uns nicht zu früh freuen. Das ist noch nicht das Ende. Nach dem, was ich erkenne, was Gott mir gezeigt hat, freut euch nicht zu früh. Da kommt noch das zweite Weh und das dritte Weh. Und alle Frauen, wo mal Kinder gekriegt haben, die haben nicht gleich beim ersten Weh ihr Kind bekommen. Die haben mehrere Wehs hintereinander gehabt. Und die Wehabstände wurden immer größer und es kam immer schneller und war immer kompakter. Und wir sind auch in einem Wehzustand. Die ganze Welt ist in einem Wehzustand. Das erste Weh ist vorbei. Leute haben mich ausgelacht. Und als ich gepredigt habe und gesagt, der Herr hat mir gezeigt, nach Offenbarung Kapitel 9, Vers 5, dieses erste Weh wird dauern 5 Monate. Und jetzt gehen 5 Monate, sind vorbeigegangen. Und jetzt wird alles gelockert. Aber das ist noch nicht das Ende. Im September fängt wieder was Neues an. Pass mal auf, was ich erkannt habe. Ich habe auch gepredigt jetzt in den letzten Tagen darüber, von der Bibel biblisch belegt und bewiesen, die Wehs kommen. Die werden kommen. Und deshalb, es ist eine Gnadenzeit. Was wir jetzt haben, ist eine Gnadenzeit. Wir können uns sammeln, wir können auf Gottes Wort hören, wir können unser Leben einstellen, die Weichen auf diese Richtung einrichten. Wie geht's mit uns weiter? Wir sind noch nicht am Ende, ihr Lieben. Die Ernte ist noch nicht eingebracht. Die Sache Gottes ist noch nicht erledigt. Gott arbeitet. Gott lässt die Dinge zu. Gott hat die Finger mit im Spiel. Auch diese Corona-Geschichte, das ist ein Werk Gottes. Gott hat zugelassen. Der Engel im Himmel in Offenbarung Kapitel 9, Vers 5, wenn du das liest, der Engel hat es freigegeben und schreckliche Dinge kommen noch auf uns zu. Schnallt euch richtig an, kauft Weste, Schwimmweste, was weiß ich, was ihr kauft für Westen, wie euch schützt, bringt euch in Sicherheit. Denn nach dem, was in der Bibel ich lese, schon allein Offenbarung 9, da steht, dass ein Drittel der Menschheit wird sterben durch die Plagen, die kommen werden demnächst. In den nächsten Wochen, Monate und Jahre vielleicht. So, die Plagen, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Weißt du, wie viel das ist? 2,5 Milliarden Menschen. Was jetzt die paar Mannequins gestorben sind, tut mir leid, dass die gestorben sind. Aber da werden über zwei Milliarden Menschen sterben. Was wird das für Bericht sein für CNN und für die Nachrichtensprecher? Die werden den Mund nicht mehr zukriegen. Das alles passiert jetzt. Durch die Heuschrecken, durch die Plagen, durch die Kriege, was da alles vielleicht passiert. Vielleicht gibt es demnächst auch da unten im Nahen Osten einen Krieg. Denn wie kann sonst so schnell ein Drittel der Menschheit ausgerottet werden? Denkt drüber nach. Der Mensch hat einen Geist freigesetzt. Das ist die Atombombe und die wird irgendwann früher oder später eingesetzt werden. In aller Liebe. In aller Liebe. Die Welt ist gerichtsreif geworden. Gott hat schreckliche Dinge zugelassen. Gott macht das nicht. Die Menschen, die besessen sind, die vom Bösen regiert werden, die von Dämonen getrieben werden, der Teufel will dem Herrn eine verbrannte Erde zurücklassen. Das ist, was der Teufel möchte. Aber wir glauben und sind fest überzeugt, Gott wird nicht zulassen, dass die Menschheit ausgerottet wird. Gott hat bei der Sintflut die Menschheit überleben lassen, Stück weit, und die hat überlebt. So, Gott will an seinem Volk Wunder tun, er will die Seinen durchbringen, aber freu dich nicht zu früh. Diese Botschaft habe ich von Gott. Und die muss ich weitergeben. Freu dich nicht zu früh. Auch die Corona-Pandemie ist keine Katastrophe, nur zufällig, die ist von Gott zugelassen. Es ist Wendepunkt. Schau, die ganze Welt liegt am Boden. Die ganze Welt. Von Amerika, Russland, die, wo es nicht geglaubt haben, auch diese Nationen müssen jetzt dran glauben, in aller Liebe, was das alles ist, wie das zustande kam und wer das verursacht hat, ist nicht meine Frage. Gott hat es zugelassen. Aber Halleluja, für mich ist Pfingsten heute, Gott hat den Heiligen Geist geschenkt und ich freue mich über den Heiligen Geist, dass der da ist, dass wir Christen diesen Heiligen Geist haben und der Heilige Geist ist, der uns durchbringt, der Heilige Geist ist, der uns immun macht, der Heilige Geist ist, der uns ans Ziel bringt. Das ist der Heilige Geist. Damals musste etwas Neues geboren werden, musste die Gemeinde durch die große Wehs gehen, Heiland gekreuzigt, Heiland weggenommen und so weiter und die Bedrohung, die Sippenhaft, die dann war in bei den Juden damals, ja, all das war da. Und sie haben gesagt, Herr, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Und die Jünger Jesu erlebten, sie wurden ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sagt der Herr Jesus. Gott hat uns etwas Großes verheißen. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Gott wird es nicht zulassen. Ich bin getrost und ich verlasse mich auf den Herrn. Und selbst wenn irgendetwas Furchtbares passieren würde, ich weiß ganz genau, bevor die Bombe fällt, bevor die Erde schmelzt, bevor die Erde vergeht, wird der Herr die Seinen wegschnappen. Kommt die Entrückung. Der Tag X, auf den wir zuarbeiten und zusteuern, wir werden dahin abgeholt vom Heiland, evakuiert aus dieser Welt. Aber Gott tut sein Werk. Gott lässt zu diese Dinge, damit die Ungläubigen vielleicht noch eine und andere rauskommt. Vor Pfingsten erlebten die Jünger mehrere Krisen, bis etwas Neues kam. Und auch wir als Christen in der Endzeit erleben viele Krisen, bis was Neues passiert. Bis es weitergeht, die Gottessache. In Gerichtszeiten, da ist alles Stillstand bei Gott. Gott lässt es zu, lässt es gewähren, lässt es passieren. Lies mal die Gerichte in Israel, wenn solche Gerichte übers Land zogen. Gott ließ es zu und hat die Seinen bewahrt, die Seinen durchgebracht. Und auch für uns hat Gott eine Bewahrung versprochen. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Und es gibt eine Verbergung. In der Bibel heißt Harmagedon. Harmagedon heißt nichts anderes wie eine Verbergung oder so Bewahrung. Gott bewahrt seine Kinder mittendrin in der Schlacht. Im Auge des Orkans bringt er die Seinen durch. Ich bin sogar dankbar. Ich bin sein Kind und ich habe Heilsgewissheit. Ich bin erlöst. Ich weiß, mein Heiland lebt. So, die ersten Apostel, die Jünger, waren 40 Tage in der Quarantäne. Jesus erschien ihnen heimlich hinter verschlossenen Türen. Die Türen waren verschlossen und Jesus erschien ihnen, sagt, schaut, ich bin's. Und alle großen Informationen über Jesus, über das Reich Gottes, haben wir nach der Auferstehung Jesu gehört und erfahren oder ist uns mitgeteilt worden. Jesus hat alles Große gelehrt nach der Auferstehung in der Quarantäne, wo die Jünger sich so heimlich irgendwo im Gemeindezentrum wahrscheinlich damals auf dem Zionsberg, dem oberen Söller, sich versammelt haben. Dort waren sie und dort hat Jesus sich ihnen immer wieder offenbart. Eine tolle Zeit gewesen, schöne Zeit gewesen. Es war großartig, Jesus zu haben. Er ist in unserer Mitte. Und jetzt warten sie alle still und jetzt kommt der Heiland. Durch verschlossene Türen. Und die Türen waren verschlossen damals. Lies mal diese Geschichte nach der Auferstehung. Sie haben viele neue, große Offenbarungen bekommen. Viel mit Jesus erlebt, viel mit Jesus erfahren und so weiter. Er ist ihnen regelmäßig erschienen. Es war eine tolle Zeit. Auch jetzt diese Quarantäne, die wir durchmachen, muss gar nicht so schlimm sein. Du kannst auch diese Zeit nutzen, zum Beten, zum Spazierengehen, sich um die Familie zu kümmern, an Leute anzurufen. Es gibt, ja, und du erlebst Gott in der Stille, ist die Hektik vorbei, ist alles so ruhig, keine Flugzeuge fliegen. Also ich sehe höchstens einmal am Tag ein Flugzeug bei mir vorbeifliegen. Früher habe ich nur alle 5 Minuten eins gesehen. So, ich habe meine Ruhe und die Autos so ruhig, so wenig Verkehr auf den Straßen. Es ist Verkehr, aber nicht so viel. So, sie haben so viel Schönes erlebt. Und dann ist der Heiland ihnen weggenommen worden. Die Himmelfahrt Jesu. Herr, auch das noch. Auch das noch. Unseren Heiland hat der Vater zu sich geholt. Wie geht's jetzt mit uns weiter? Wir stehen am Scheideweg. Damals wie heute. Wie geht's mit uns weiter? Und sie haben weiter Angst gehabt. Jetzt ist Jesus weg. Und die Juden werden uns verfolgen. Wir werden gleich als nächstes da verhaftet und gekreuzigt werden oder von den Römern hingerichtet werden. Die Katastrophe war noch nicht richtig vorbei, noch nicht alles gebannt und noch nicht ausgestanden. Wie geht's jetzt mit uns weiter? Die haben sich weiter hinter verschlossenen Türen versammelt, ihr Lieben. Die standen damals noch immer am Scheideweg, an dieser Abzweigung, Weggabelung. Wie geht's mit uns weiter? Sollen wir wieder zu den Essenern zurückgehen, wo wir herkommen, denn die meisten Jünger Jesu waren Essener, kommen aus Qumran, also wahrscheinlich, wo Johannes der Täufer dort am Jordan getauft hat. Es waren Johannes des Täufers Jünger. Und sollen wir wieder dort zurückgehen? Gehen wir wieder zum Tempel zurückgehen, wie zu den Pharisäern, den Priestern zurückstellen, wir uns sagen, wir ergeben uns. Wir machen wieder mit unserer Kirche mit ökumenischen Rat oder was auch immer ist, mit der Allianz. Mit was machen wir weiter? Ja, wie geht es unsere Geschichte jetzt weiter? Das war die Frage damals für die Apostel. Und das ist auch wieder die Frage für uns heute. Ja, wir sind jetzt nur noch ein paar übrig geblieben. Die Heiligen haben abgenommen, so steht es auch einmal in der Bibel. Wie geht es jetzt weiter? Rücken wir immer mehr zusammen? Und die haben sich Fragen gestellt. Gehen wir zurück zu den Essenern? Denn das war das Allernächste. Von dort kommen sie. Die Essener sind in der Bibel die Armen. Wenn du in der Bibel liest, Arme habt ihr immer bei euch, also solche Leute, die alles verkauft haben und diese alles gemeinsam haben, also die ersten Sozialisten, die habt ihr immer. Und sie kamen von den Essenern und sie machten sich Gedanken, wie geht es mit uns weiter? Was geschieht jetzt? Und dann haben sie eine große Generalversammlung gemacht, das, was noch vom Heiland übrig geblieben sind, die noch an Jesus geglaubt haben, die sich noch voneinander gekannt haben, die ganzen Geschichten gehört haben von Jesus, das erlebt. Denn wir wissen, es waren viele Leute, die den Auferstandenen gesehen haben. Einmal haben sogar 500 auf einmal gesehen. Also da waren so etwa 120 Leute zusammen beieinander und sie machen jetzt eine Generalversammlung. Und wir beschließen, wie geht's mit uns weiter? Schließen wir uns da an? Bleiben wir für uns? Gehen wir zum Tempel zurück, zu den Priestern zurück? Was machen wir? Sie waren in der Entscheidung. Sie hätten so und so sich entscheiden können. Und wir haben gesagt, nein, wir entscheiden uns, wir bleiben für uns. Gott soll uns gebrauchen oder uns sterben lassen. Eins von beiden. Wir gehen nicht zurück zu den Essenen. Wir schließen uns nicht irgendwie diesen Alten, wo wir herkommen, an. Denn Gott will neuen Wein in neue Schläuche füllen. Das war das, was Jesus sie gelehrt und gepredigt hat. Neuer Wein in neue Schläuche. Aber wo sind diese neuen Schläuche? Und diese neuen Schläuche, die waren zerrissen, oder die alten Schläuche waren zerrissen, zerschunden, sie waren kaputt, eigentlich nichts Gescheites. Und sie haben gesagt, Gott, schenk uns was Neues. Schenk uns was Neues, wir brauchen etwas Neues, eine neue Offenbarung deiner Gegenwart, deiner Herrlichkeit. Und Pfingsten ist für mich ein Wendepunkt. Das war damals im Leben der Jünger ein Wendepunkt. Plötzlich geschah ein großes Rauschen, wie vor einem großen Wind, und erfüllte den Raum, wo sie waren. Feuerzungen setzten sich bei den Jüngern auf ihren Häuptern. Alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Auch die Mutter Maria. Also nicht nur für die Männer, für die Brüder. Plötzlich ist das Reich Gottes nicht nur Männerwerk oder Männergeschichte, sondern für alle, für Mann und Frau. Es fehlt das noch, berichtet wird, dass sogar Kinder dabei waren. Und ich bin überzeugt, da waren bestimmt auch Kinder dabei. Und sie wurden alle miteinander erfüllt vom Heiligen Geist. Und das hat sie ermutigt, diese verängstigten Jünger, die Verunsicherten, die äußerlich erledigt waren, das hat sie ermutigt, wir machen jetzt weiter. Wir haben die Entscheidung getroffen, sie wussten nicht, wie es weitergeht. Sie haben noch nicht das Programm in der Hand gehabt, sie haben noch keine große Anleitung gehabt, wie geht's mit uns weiter, aber sie wussten, der Geist Gottes, der Geist, der Jesus geleitet hat, derselbe Geist leitet auch uns. Und in der Bibel heißt es, der Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, von den Toten auferweckte, der wird auch unsere Leiber lebendig machen. Also sie glaubten ganz fest an die Auferstehung, an das neue Leben, nicht zu den Essenern zurück, in die katholische Kirche, in die evangelische Kirche, in die freie Kirche wieder, oder dort und dort, wo wir herkommen, in der Sekte. Nein, wir bleiben für uns und wir machen weiter mit dem Heiligen Geist und mit der Gnade und der Hilfe Gottes. Ja, sie hatten so viele Verheißungen von Jesus bekommen. Und, aber im Augenblick war es nicht zu sehen. Aber als der Geist Gottes kam, da brach es durch und durch. Und ich will euch sagen, wie Pfingsten geschieht und wann Pfingsten geschah. Nach dieser Generalversammlung, wenn du die Bibel liest, die Apostelgeschichte liest, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, die ersten Verse, da lösen sie zuerst etwas. Sie bringen Ordnung in unter ihnen, in ihren Reihen, sie bringen Ordnung. Da muss ein Apostel gewählt werden, dieser Matthias. Denn der Judas hat sich das Leben genommen. Der war vom Herrn bestimmt, einer von diesen 12. Der hat Jesus verraten. Und jetzt muss diese Lücke von diesen 12 gefüllt werden. Und dann haben sie losgeworfen, gewürfelt. Wer soll das sein? Matthias oder der andere? Und eine Voraussetzung war, um als Apostel gewählt zu werden damals, der muss bei Jesus, bei uns, also bei den Jüngern, von Anfang an gewesen sein. Und das waren zwei Leute, die von Anfang an dabei waren. Lies mal Apostelgeschichte 1. Und damit beginnt Pfingsten. Nachdem Ordnung geschaffen wurde in den Reihen der Jünger, die Reihen geschlossen wurden, die Lücke geschlossen wurde, die durchgehalten von Anfang bis zu jetzt, die dabei geblieben sind. Und Bruder Matthias war einer davon. Und sie wussten, Jesus hat uns 12 erwählt und wir müssen 12 sein. Vorher kann nichts passieren. Solange wir nicht die Vollzahl der Heiligen erfüllt haben, kann nichts passieren. Und das war die Stunde, wo die Würfel gefallen sind, das Los gefallen ist. Und als sie das so einmütig beieinander waren, als sie so zusammen blieben und sich die Hände reichten, bind uns zusammen, Herr, bind uns zusammen. Und ja, plötzlich fiel der Heilige Geist. Das geschah erst, nachdem sie die Einheit im Geist wiederhergestellt haben und den Befehl Jesu erfüllt haben, auf dass ihr eins seid. Das hat Jesus gebetet im hohen priesterlichen Gebet, auf dass alle eins sind. Wir verlassen uns nicht auf dem Teufel. Verstehst du, dass das Teufel, die Jünger Jesu, die wir, naja, da ist weg der Judas, als sie erhängt, hat einen Schritt genommen, der hat den Herrn verraten. Nein, wir ersetzen diese Lücke. Wir ersetzen hier durch einen Bruder, der von Anfang an dabei war. Wir trauern nicht über das Vergangene. Und Geschwister, gestern habe ich das Thema Vergangenheitsbewältigung gehabt. Und wir müssen lernen, dass wir über Dinge, die vergangen sind, nicht trauern. Der Judas hat sich erhängt, hat das Geld zurückgeworfen in Gotteskasten, da sie sollen einen Friedhof dafür kaufen oder eine Beerdigungsstätte draus machen. So, aber die haben nicht mehr weitergemacht. Die haben nach vorne geschaut. Sie haben gewürfelt und gesagt, wir wählen jetzt einen neuen Apostel. Einen neuen Apostel, obwohl das vielleicht menschlich war. Vielleicht hätten sie ein bisschen warten sollen. Denn manche sagen, der Apostel Paulus wäre der 12. Apostel gewesen. Aber der Apostel Paulus war ja für die Heiden bestimmt, nicht für die Juden. Und Matthias war einer aus den Juden. Die haben ihn gewählt. Und sie haben dem Teufel kein Recht gegeben, keine Ehre gegeben. Sie haben sich von der Vergangenheit gelöst. Auf dieser Selbstmord von Judas, stell dir mal vor, in diesem kleinen Kreis von 12 Mannequins, da verstehst du, da erhängt sich einer. Ach, das ist Drama, das ist Tragödie. Was glaubst du, was die Leute da gedacht haben? Ja, sogar nicht einmal die selbst sind eins. Und stehen zusammen. Ja, und die mussten sich von diesem Verrat, von diesem, ja, das Gemeine, was da passiert ist, was der Judas denen eingebrockt hat, das mussten sie sich trennen. Mit der Wahl von Matthias setzen sie ein Zeichen. Und das war der Anfang für die Apostelgeschichte. Das war auch der Anfang für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Zwar wussten sie nicht, wie es dann weitergehen soll, was da passieren soll. Aber sie waren einmütig beieinander und da wurde plötzlich der Heilige Geist freigesetzt. Als sie einmütig beieinander waren. Eigentlich muss ich sagen, die Apostel hatten schon den Heiligen Geist. Alle miteinander. Der Herr hat sie angehaucht. Nimmt an den Heiligen Geist, wenn wir die Sünden erlassen, denen sind sie erlassen und dergleichen. Sie haben Vollmacht gehabt, sie hatten den Heiligen Geist, aber Pfingsten ist ganz was anderes passiert. Da hat der Heilige Geist die Apostel bekommen. Das ist ein ganz gravierender Unterschied. Der Heilige Geist hat die Apostel bekommen und die Führung übernommen. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Bisher hatten sie nur den Heiligen Geist, aber jetzt hat der Heilige Geist die Apostel in der Hand. Und jetzt können sie für Gott wirken. Und Geschwister, es reicht nicht aus, dass wir nur den Heiligen Geist haben, dass wir nur Zeichen und Wunder tun können, ein bisschen in Zungen babbeln können, in aller Liebe. Verstehst du? Manche Leute denken, wenn sie in Zungen reden, ach, das ist das Höchste der Gefühle. Nein, das ist noch gar nichts. Die Gaben des Heiligen Geistes, die Bibel ist so voll von vielen Gaben. Und Zungensprache ist die kleinste aller Gaben, steht in der Bibel. Und die Zungensprache ist nur für die Ungläubigen, nichts für die Gläubigen, für die Ungläubigen. Wenn du das genau liest, für die Juden, dass die dann staunten, und das war am Pfingsten, als der Heilige Geist kam und sie in Zungen redeten. Ja, wo soll das hinführen? Wir hören in unserer eigenen Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen. In 17 verschiedenen Sprachen werden da erwähnt in der Bibel, oder Nationen, wo da anwesend waren, die Taten Gottes rühmen, hörten, und 3000 Menschen bekehrten sich an jenem Tag. Wo soll das hinführen? Und Zungensprache war für die Juden ein Zeichen. Nicht für die Gläubigen, nicht für die Gemeinde. Manche Christen glauben, wenn wir in Zungen beten, dann ist der Heilige Geist da. Nee. Der Heilige Geist ist schon immer da. Wo 2 oder 3 zusammenkommen in Jesu Namen, ist Jesus gegenwärtig. Und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Nur nebenbei, damit wir uns richtig verstehen. Es gibt da manche Pfingstler, die sagen, ja, das ist eine höhere Stufe der geistlichen Erfahrung. Nein, das ist Zungensprache, ist nur, ja, einfach Bestätigung, der Heilige Geist ist da, aber das ist nicht alles. Der Heilige Geist ist immer da. Nehmt hin den Heiligen Geist. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und der Heilige Geist übernahm sie jetzt. Und das ist ganz gewaltig. Der Heilige Geist leitet uns. In meiner Bibel steht es, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und haben wir diese Leitung des Heiligen Geistes? Wir können in Zungen reden, so viel wir wollen. Aber wenn wir keine Leitung des Heiligen Geistes haben, wir sind keine Kinder Gottes. In aller Liebe. So, und es ist ein sehr hoher Unterschied, ob wir den Heiligen Geist haben oder ob der Heilige Geist uns hat. Es ist ein himmelhoher Unterschied. Hat der Heilige Geist dich? Leitet er dich? Und der Heilige Geist sprach, Philippus, verlass die Stadt und geh auf die Straße nach Gaza, auf diese einsame Straße und diene dort. Weißt du, der Heilige Geist leitet die Menschen auf übernatürliche Art und Weise, wenn sie erfüllt sind. Der Heilige Geist wehrte dem Apostel Paulus in Kleinasien, dass sie dann nach Europa kommen. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und bis jetzt waren sie keine Zeugen von Jesus, sie waren große Feiglinge. Die haben sich versteckt aus Angst vor den Juden. Jesus war mutig. Jesus war kräftig, mächtig, stark. Und das waren sie keine Zeugen. Das war kein Aushängeschild für Jesus, diese Jünger. Also nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt. Das waren kein Aushängeschild. Und Gott will, dass wir ein Aushängeschild von Gott sind, von Jesus. Ihr sollt meine Zeugen sein, dass Gott stolz auf uns ist, dass Gott sich auf uns verlassen kann, dass wir standfest sind, dass wir durchhalten. Und dann werden die Menschen ja erkennen, der verkörpert Jesus. Und sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen dann von Antiochien, von den ersten Christen dort. Ja, und sie lebten wie die Jünger Jesus, sie handelten so. Und sie wurden Christen genannt. Christus in Kleinformat. Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, sie sind Christus in Kleinformat. Christus heißt der Gesalbte. Und geisterfüllte Menschen, wo der Heilige Geist die Menschen übernimmt, die sind, ja, messianische Menschen, die leben messianisch, die handeln messianisch, die denken messianisch, die haben das Reich Gottes in sich, werden vom Reich Gottes dirigiert und geleitet. Und die Menschen wurden dann ja von Jesus erfüllt, sie verkörperten Jesus, wo sie hingegangen, der spricht wie der Herr Jesus, der denkt so wie der Herr Jesus, der handelt so wie der Herr Jesus. Und bist du ein Christ oder spielst du nur ein Christen? Jesus will durch uns vertreten werden, hier in dieser Welt, dass wir Jesus widerspiegeln, wiedergeben. Wenn der Heilige Geist kommt, wird uns zu Leuten machen, die Gott gefallen. Pass auf, was für eine Aufgabe ist, Pfingstler zu sein. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank. Nein, das ist viel mehr. Verstehst du? Schau doch diese Pfingstgemeinde in Bremerhaven. Ich werfe keine Steine auf diese Leute. Aber ich sage, guck mal, eine große Gemeinde mit fast 1000 Leuten. Und plötzlich muss die Gemeinde geschlossen werden. Und dann wahrscheinlich draußen eine Grillparty machen, draußen sich versammeln und nicht mehr drin. Verstehst du? Weil, ja, sie sind alle infiziert. Über 200 Leute. Weil, wenn der liebe Gott wirklich dabei ist, meine lieben Geschwister, dann passiert sowas nicht. Aber anscheinend ist er nicht dabei. Anscheinend macht er nicht mit. Anscheinend lässt es zu, dass auch die Christen blamiert werden. Ja, wo ist denn euer Glaube? Ja, wo ist euer Glaube? Ein echter Christ, der durch Städte überlebt ist. Wir haben hier einen Bruder in unserer Gemeinde gehabt, der ging zum Arzt, ließ sich untersuchen. Das lässt mich nicht mehr los, diese Geschichte. Der wurde untersucht hier und so weiter. Der wollte nur was ganz Kleines hier im Virchow-Krankenhaus haben vom Arzt. Dann sagte der Herr sowieso, wir müssen Sie mal untersuchen. Sie sind ja Risikopatient. Und dann haben sie untersucht, der war positiv. Der wurde gleich behalten, gleich im Zimmer gesperrt, gleich Beatmungsgerät bekommen und sagt, ich hab nichts, ich bin gesund, obwohl er schon 70 ist oder über 70 ist und so weiter und ein Risikopatient ist. Er ist krank, aber er sagt, ich hab das nicht. Und da hängt er einen Tag da an der Beatmungsmaschine und seine Frau ist verzweifelt, wo ist mein Mann, was passiert mit meinem Mann? Am nächsten Tag meldet er sich oder sagt wieder dem Arzt, bitte untersuchen Sie mich noch einmal. Und er wurde noch einmal untersucht und er ist negativ. Und er musste ihn entlassen, durfte nach Hause gehen. Du siehst, nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Glaub an die Sache, dass du so ein Patient bist, verstehst du, dass du gefährdet bist. Ich bin ein Risikopatient. Wenn du sagst, ich bin, halt den Mund und sag nichts mehr weiter. Ich bin ein Risikopatient. Dann wirst du ein Risikopatient. Das kann ich dir schriftlich geben mit dem Stempel. Ich bin geheilt. Ich bin gesegnet. Ich bin geführt. Ich bin geleitet von Gott. Und das haben die Menschen hier an Pfingsten bekommen. Sie haben eine ganz andere Einstellung bekommen. Ich bin voll des Heiligen Geistes. Und Petrus trat auf und sprach, wir sind nicht verrückt. Wir spinnen hier nicht. Und wir sind nicht voll vom süßen Wein. Wir sind erfüllt von der Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes muss sich in unserem Leben auswirken. Oder wir können das ganze Gefasle von der Kraft Gottes vergessen. Wir können es vergessen. Schneid es aus der Bibel. Gilt nicht. Wenn der Heilige Geist kommt, macht er uns Leute, die Gott gefallen, die Gottes Wege gehen. Und heute am Pfingsttag möchte ich Hesekiel Kapitel 18 lesen und bei Propheten Hesekiel ein bisschen bleiben, ein paar Minuten. Da heißt es, Hesekiel Kapitel 18, Vers 31, werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, weg. Schmeißt das ganze Zeug weg. Löst dich von der Vergangenheit, von der Essener-Vergangenheit, von der Priester-Vergangenheit, von der Sadduzäer-Vergangenheit. Egal, wo ihr herkommt, schmeißt alles weg. So wie der Zachäus gestern, von dem ich sprach. Löst euch davon. Werft von euch alle eure Übertretungen weg, alle eure Fehler, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Wie sollen sie da uns erneuern? Denn dann werdet ihr leben und nicht sterben, ihr vom Hause Israel. Werft weg. Gott kann nichts tun, solange wir nicht unsere Probleme lösen. Diesen Matthias wählen. Mal würfeln ein bisschen. Und du kommst ganz schnell auf die Lösung deines Problems, wenn du anfängst zu würfeln. Als der Jona unterwegs war auf der Flucht vor Gott, haben die auch nicht den Herrn befragt. Das waren ja Heiden, die Seeleute. Phönizier waren das. Und die hatten mit dem Gott Jehova nichts zu tun gehabt. Und die würfelten. Und auf wem das Los fiel, dann, und das fiel glücklicherweise oder unglücklicherweise auf den Jona. Sag mir, was ist dein Geschäft? Wo kommst du her? Was machst du? Was ist dein Problem? Irgendjemand ist schuld, dass wir so einen Sturm haben, dass wir aus dem Sturm nicht rauskommen, dass die Katastrophe nicht aufhört. Was ist los? Und dann sagt er, ich bin ein Prophet, ein Diener Gottes. Das war er auch. Ich erfülle den Willen Gottes. Und anstatt dass er nach Nineveh geht, geht er nach Tarsis. Und dann sagen sie, Mann, sag uns, was wir jetzt machen sollen. Du bist ein Prophet, gib uns eine Lösung. Schmeiß mich raus. Und als sie den Jona rausgeschmissen haben, plötzlich, ja, hat sich der Sturm gelegt. Und Gott hat für den Jona gesorgt, dass er nach Nineveh kam, auf Gottes Art, auf Gottes Weg. Und der predigt nur 3 Tage und die Leute bekehren sich und was weiß ich, was da alles passiert. Gott kann dich nicht weiterführen und uns nicht weiterführen, solange das nicht passiert, dass wir die Verluste aufarbeiten, dass wir die Lücken schließen, dass wir das Problem lösen. Ohne diese Problemlösung gibt es keine Veränderung. Da kann tonnenweise der Heilige Geist auf diese Erde fallen. In aller Liebe passiert nichts. Wenn du dir ständig Vorwürfe anhörst und so weiter, diese Gedanken, die dir deine Freunde in deinem Kopf dir reden, wie beim Hiob seine Freunde, diese ganzen Anklagen, Vorwürfe, du glaubst nicht richtig, du betest nicht richtig, du liebst nicht richtig, du dienst nicht richtig, ach, du machst nichts richtig. Wer macht schon richtig? Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. So steht es in der Heiligen Schrift. So, wenn du ständig der Anklagen lässt, ich habe es versagt, hätte ich bloß anders mich entschieden und so weiter, ich bin durchgefallen. Hör auf mit diesen ganzen Anklagen, löse dich von der Vergangenheit, schmeiß alles hinter dir, kümmere dich nicht. Gott kümmert sich auch um deine Vergangenheit nicht. Gott ist ein Gott der Zukunft und der Heilige Geist ist ein Geist der Zukunft. Er lehrt uns und zeigt uns, was zukünftig ist. was zukünftig ist. Und der Heilige Geist wird uns nicht die Vergangenheit lehren. Er deckt vielleicht die Vergangenheit auf und straft die Menschen um ihre Sünde willen. Aber letztendlich das Werk des Heiligen Geistes ist, uns nach vorne zu bringen und nicht zurückzuwerfen. Zurückzubringen und zurückzuwerfen, das ist das Werk des Teufels. Höre, was Gott sagt in Hesekiel Kapitel 26, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott sagt, ich will das machen. Aber du musst sagen, ich will Gott. Jetzt, ich brauche ein neues Herz. Ich gehe zur Herzoperation. Ich gehe zur Gehirnoperation. Ja, ich brauche was ganz Neues. Ich brauche was Neues. Und dann sagt der Herr, ja, ich werde geben. Ich bin dein Doktor. Ich werde geben. Gott will aus unserer Mitte rausnehmen das steinerne Herz. Weißt du, was das steinerne Herz ist? Bockiges Herz. Widerspenstiges Herz, hartes Herz, saures Herz, unversöhnliches Herz. Solche Herzen werden nie und nimmer den Heiligen Geist empfangen. Manche Leute sagen, ja, ich bete schon 40 Jahre, ich kenne solche Leute, auch hier in Berlin laufen sie rum. Ich bete schon 40 Jahre um den Heiligen Geist und ich bekomme nicht. Und wenn ich dann die Geschichte dieser Leute anschaue, die sind verbittert, die sind sauer auf die Schwiegermutter, die sind sauer auf ihre Verwandte, auf ihre Freunde, was weiß ich, die sind sauer auf die Geschwister in der Gemeinde. Und solange du sauer verbittert bist, denk nicht, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Der Heilige Geist kommt nur, wo Süßes ist, wo Honig ist. Ja, und nicht wo Sauerkraut und was weiß ich, was sonst ist, was Bittere, verstehst du? Das Negative. Und erst als die Apostel den Matthias wählten, diese Lücke geschlossen, kam der Heilige Geist. Und ich kann mir vorstellen, stell dir vor, ich wäre in einer Gruppe, in einer Gemeinde von 12 Personen und da wäre dieser Verräter Judas dabei. Ich würde nicht mehr lustig werden. Ich müsste ständig fragen, wer ist der Nächste, der einen verrät? Wer ist der Nächste, der einen angreift, der einen in die Pfanne haut? Wer ist der Nächste, der einen über den Tisch zieht? Oder wer wird der Nächste sein? Ja, da kann sich ja niemand mehr trauen. Wenn sogar der Heiland niemand mehr trauen konnte. Und so weiter. Und sie hatten hier Probleme. Und er gibt uns einen neuen Geist, eine neue Gesinnung und eine neue Grundeinstellung, ein neues Herz, eine neue innere Haltung, wenn wir die Lücke schließen. Vergessen wir den Judas, jetzt haben wir den Matthias. Der Matthias ist Nummer 12 und die Sache geht weiter. Bis der liebe Gott eine andere Änderung macht. Bis er nach 10, 15 Jahren den Saul von Tarsus in diese Stelle setzt. Und vielleicht war der Matthias ja tot. Nein, der war nicht tot. Da war dieser Jakobus, der Junge. Jakobus, der wurde getötet. Die Lücke war wieder, ist entstanden wieder. Und da musste der Saul von Tarsus diese Lücke schließen. Er muss nicht der Matthias verdrängt werden. Gott arbeitet auf seine Art und Gott schließt dann selbst die Lücke in diesem Apostelkreis. Aber Pfingsten war schon lange geschehen. Pfingsten ist schon lange passiert. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, dass ihr gläubig wurdet? Und dann sagen sie in Ephesus diese Leute, ja, wir haben von dem Heiligen Geist noch nichts gehört. Wir sind nur getauft auf die Taufe des Johannes. Du siehst, wie wichtig es ist, nicht nur getauft zu sein und nicht nur einen auferstandenen Heiland zu haben, sondern du musst auch erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss dich haben und nicht du den Heiligen Geist. Dass du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast. Was ist? Was ist so ein Zeugnis? Das ist ein Stück Papier. Aber du musst es wirklich wissen, Jesus hat mein Leben fest in der Hand, ich gehöre dem Herrn Jesus. Wenn wir dem Judas vergeben, dann müssen wir ihn auch vergessen, aus unserem Gedächtnis löschen. Und sie haben hier durch die Wahl des Matthias gelöscht. Sie haben jetzt den Matthias reingesetzt. Und so weiter. Und sie haben sich nicht an ihrer Vergangenheit aufgehalten. Werf weg diese Vergangenheit, was da alles passiert ist. Ja, der hat mich beleidigt, der hat mich gekränkt, der hat mich verleumdet, der hat mich verraten, der hat mich betrogen. Wir könnten stundenweise hier weitermachen. Wenn ich von dich frage, wer hat dich belogen, dich betrogen und wer hat dich in die Pfanne gehauen, dann würdest du deinen Roman erzählen und du nachher weiter, machst weiter und so könnte, ja, wir wären bis morgen früh nicht fertig. Sie haben die Vergangenheit ausgeblendet. Und wir müssen anfangen, Geschwister, unsere Vergangenheit auszublenden. Im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi. Matthias wurde durch ein Los erwählt. Sein Name bedeutet Geschenk Gottes. Matthias heißt Geschenk Gottes. Und Gott löst die Probleme in unserem Leben durch ein Geschenk Gottes. Nicht nur der Heilige Geist, dass es ein Geschenk Gottes ist, sondern zuerst gibt Gott uns einen Menschen als Geschenk Gottes, damit die Lücke geschlossen wird, damit wieder Ordnung ist in unseren Reihen, damit wir wieder weitermachen können. Und dann wenn du dieses Geschenk Gottes angenommen hast. Ja, aber dieser Bruder Matthias, der war nicht so, der ist ab und zu mal arbeiten gegangen, so hat Nebenbeschäftigung gehabt. Ich mache das nur Witz. Ich kann mir vorstellen, was die Apostel gemacht haben. Aber wichtig war für die, dass er von Anfang an mit uns dabei war. Dass er bei der Taufe Jesu bis der Kreuzigung und Auferstehung dabei war. Denn die anderen waren auch nicht bis zum Schluss dabei. Die sind abgehauen. Verstehst du, die Jünger haben sich verstreut, sie haben sich versteckt, Petrus und die anderen. Der Einzige, der dabei blieb bis zum Schluss, war der Johannes, dieser Apostel Johannes. Alle anderen sind stiften gegangen, Entschuldigung. Ja, aber verstehst du uns, vielleicht war er nicht so beredet, so groß, charismatisch, verstehst du, begabt, dass er große Gaben hätte, dass er ja großer Sprecher gewesen wäre. Aber sie haben gesagt, wir müssen diese Lücke schließen, durch irgendjemanden. Pfingsten kam erst bei den ersten Jüngern, als sie diese Lücke schlossen. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, was mir ganz arg wichtig ist. Liebe Geschwister, auch bei uns. Erst wenn wir die Lücke in unserem Leben schließen, gibt's Heilung, gibt's Befreiung, gibt's Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Lücke. Was ist die Lücke in deinem Leben? Wer hinterlässt eine Lücke in deinem Leben? Vielleicht mein Mann, meine Frau, meine Kinder, meine Arbeit. Meine Gemeinde, die hat sich aufgelöst. Ja, wer hinterlässt eine Lücke in meinem Leben oder was hinterlässt eine Lücke in meinem Leben? Das musst du aufarbeiten. Und erst wenn das gelöst ist, dann kann Gott deine Gebete erhören. Dann kann es mit uns weitergehen und nicht vorher. Solange die Lücke nicht gelöst ist, drehst du dich nur im Kreis und zirkulierst nur. Wenn du deinen Bruder nicht als ein Geschenk annimmst oder deine Schwester, ja, den Matthias, ein Geschenk Gottes. Verstehst du, wenn du den nicht annimmst? Ja, und jeder Bruder, jede Schwester ist ein Geschenk Gottes in unserem Leben. Ob es jetzt hier in unserer Gemeinde ist oder woanders ist, ein Geschenk Gottes. Du bist für mich ein Geschenk Gottes und ich bin ein Geschenk Gottes für dich. Und du musst mich annehmen. Wenn du mich nicht annimmst, kann ich dir nicht dienen. Wenn du mich nicht anhörst, wenn du mir nicht gehorchst, kann ich nichts Gutes für dich tun. Werde ich auch nichts tun. Wird auch nichts prophezeien und nichts für dich beten. Und wenn ich bete, dann wird der Spieß umgedreht, geht der Schuss nach hinten. Ja, und genauso, wenn ich dich nicht annehme, dann kannst du mir kein Segen sein, dann kannst du mir nicht dienen, dann kannst du mir alles Mögliche geben, schenken, tun und so weiter. Ist alles für die Katz. Dein Bruder, deine Schwester ist dir ein Geschenk Gottes. Denk dran. Und erst wenn wir dieses irdische Geschenk annehmen, können wir auch das göttliche Geschenk annehmen, den Heiligen Geist. Auch der Heilige Geist ist eine Gabe, ein Charisma, ein Geschenk des Himmels. Und hier schließt sich die Lücke in unserem Leben. Was hat Gott zum Noah gesagt? Ich mache zurzeit auf meiner Freien Nazareth-Seite so Kampagne. Also der Noah war ein Verschwörer. Da kriege ich hunderte von Mails, was die Leute schreiben und so weiter. Da offenbaren sie ihr Herz, da zeigen sie, was in ihrem Leben drin ist. Wie viele Spötter von den 20.000 Leuten, die uns jetzt auf diese Anzeige angeklickt haben, wie die Leute lästern und spotten. Natürlich sind auch viele, sind auch vielleicht 2.000, die Likes angeklickt haben, die das mögen, die es gefallen hat und dergleichen. Aber mir ist diese Geschichte eingefallen. Der Noah, der war ein so Verschwörer. Ja, er hat gesagt, es wird regnen. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, es wird regnen. Und es hat bis damals noch nicht geregnet. Aber hier die Geschichte, die ich lesen möchte, um die Lücke zu schließen. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 14, bau dir ein Schiff, lieber Noah, eine Arche, mach es aus einem festen Holz und dichte es von innen und außen mit Pech ab. Dichtes von innen und nach außen mit Pech ab. Alle Ritze, verstehst, wir werden lang auf dem Wasser schweben und die sind 1,5 Jahre unterwegs gewesen in der Arche. Das ist auch 3x5 Monate sind die Gerichte gegangen. Auch die Gerichte, die jetzt kommen, das erste Weh, zweite Weh und dritte Weh, Covid-19, Covid-20, Covid-21, das werden immer 5 Monate sein. Aber da wird die Welt ganz schön durchgerüttelt. Verdichte die Fugen, lass kein Luft durchgehen, von innen und außen mit Pech verdichte es. Und die Frage ist, ist unser Leben, unsere Arche schon wirklich dicht? Sind wir abgedichtet? Ist dein Leben abgedichtet? Nimm das steinerne Herz heraus meinem Leib und gib mir ein fleischendes Herz, ein menschliches Herz, ein sensibles Herz, ein empfindliches Herz. Nicht nur ein Herz wie deins, Herr. Was nützt es? Ich kann nicht Jesu Herz bekommen. Herz Jesu. Nein, ich möchte ein fleischernes Herz haben. Und jeder Mensch hat ein anderes Herz. Ja, es ist ganz einfach. Ja, muss nichts Besonderes sein, aber das Herz, das voller Liebe ist, voller Glauben ist, voller ja, Heiligen Geistes ist, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Wahre Gläubige haben ein anderes Herz, haben einen anderen Geist, sie ticken anders als die Welt, als die Gesellschaft, als die Masse. Sie schwimmen gegen den Strom, so wie Lachse. Für mich war das Vergnügen, in Norwegen Lachse zu fangen. Da hatte ich nur einen Kescher. Ich musste nur warten, bis da so ein Lachs kommt und er sprang und ich hatte schon im Kescher meinen Lachs und habe schon meinen Fisch gehabt fürs Abendessen. Weißt du, die schwimmen gegen den Strom, die springen sogar rauf, die leben anders, die gehen nicht mit dem Strom, die schwimmen gegen den Strom, gegen die Widerwärtigkeiten, gegen die Stürme. Und das sind die Heiligen, das sind die Gläubigen. Auch wenn sie gefangen werden manchmal und gebraten werden, tut mir leid. Aber die Natur zeigt uns, wir müssen voll Heiligen Geistes sein, denn nur so können wir gegen den Zeitgeist, gegen den Strom, gegen die Trends, gegen die Mode, Trends gehen, was weiß ich, welche Trends auch immer, wir können dagegen angehen. Viele Tiere oder Vögel, die Adler zum Beispiel, die nutzen die Aerodynamik, die schweben und fliegen mit Aufwinden, die starten mit Gegenwind und deshalb, wenn ein Mensch erfüllt ist vom Heiligen Geist, der fährt auf wie ein Adler, hast du schon gelesen in der Bibel, sie laufen und sie werden nicht müde. Sie kämpfen und sie geben nicht auf, bis zum Schluss machen sie weiter. Und das ist, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du ein Adler bist. Dann lässt du dich nicht treiben mit dem Strom und gehst nicht mit der Masse, gehst nicht den geringsten Weg des Widerstandes, sondern du sagst erst recht, ich lasse mich jetzt rausfordern. Ich lasse mich jetzt den Stürmen entgegenstellen und ich gehe in den Sturm hinaus. Nütze die Aerodynamik, diese Schwierigkeiten, diese Hindernisse, diese Probleme. Ein Mensch, der voll Heiligen Geistes ist, der läuft nicht vor den Problemen weg. Oh Gott, ich habe Angst. Es kommt eine Krankheit. Jetzt untersuchen Sie mich. Jetzt bin ich ein Risikopatient. Was weiß ich, was ich bin. Ich habe Angst. Und du wirst sehen, wenn du Angst hast, wirst du überfallen von der Angst. Und die größte Krankheit, die größte Seuche in dieser Welt ist die Angst. Angst, für was auch immer. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Geschwister, Menschen, die vom Heiligen Geist überwältigt, überfüllt sind oder ja, die überlaufen vom Heiligen Geist, die haben keine Angst. Und Petrus trat auf, stell dir mal vor ein paar Tagen hat er sich noch versteckt, hinterm Schrank, sobald es geknistert hat, ist er gleich in den Schrank gesprungen. Ich kann mir so vorstellen, solche Angsthasen waren sie. Und jetzt plötzlich voll Heiligen Geistes tritt er auf und sagt, ihr Leute von Judäa, von Samaria, von Jerusalem, ihr habt den Herrn gekreuzigt. Und vorher sagte er, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst, Mädel, hör doch auf mit dem Blödsinn. Du siehst, wie verwandelt dieser Mann ist. Plötzlich ist er eine ganz andere Kreatur. Wenn der Heilige Geist kommt, sind wir nicht mehr dieselben. Wir treten auf, selbst wenn da jemand von dem Publikum schießt, die stehen auf und die sagen, dieser Jesus lebt. Ich glaube an Jesus, Petrus und die Elf. Der größte Feigling wird der größte Held. Das zeigt uns die Bibel. So geht es, wenn der Heilige Geist kommt. Vielleicht bist du ein Angsthase oder Angsthäsen oder Angsthäslein. Verstehst du? Du fürchtest dich vor allem Möglichen. Was passiert jetzt? Der Heilige Geist hilft uns, die Konflikte zu lösen, die Widersprüche zu verarbeiten, die Hindernisse zu überwinden. Und es ist ein Unterschied, ob einer den Heiligen Geist hat oder nicht. Es ist ein großer Unterschied, ob einer den Heiligen Geist hat oder nicht. Du sagst ja, was für ein Unterschied. Ja, nicht, dass er laut babbelt in anderen Sprachen. Ja, weißt du, ich mag diese Leute nicht. Ich bin mal in Heilbronn, da kommt ein Bruder aus Pforzheim, besucht mich so ganz besonders, sein Auto voll beklebt mit Bibelsprüchen und der steigt aus. Ich bin gerade im Hof und dann kommt er und umarmt mich und spricht in anderen Zungen. Ich sage, Bruder, sprich mit mir Deutsch und nicht in anderen Sprachen. Ich verstehe Deutsch, sonst muss ich deinen Dolmetscher noch suchen für deine Sprachen, da was du da erzählst. Und dann betet und so. Nein, ich sage, Bruder, hör, sprich in Deutsch mit mir, was willst du? Was kann ich für dich tun? Aber so sind viele Leute, die denken, ich muss zuerst in Sprachen beten. Ich bete erst in Sprachen, wenn ich nicht mehr Deutsch beten kann. Wenn ich nichts mehr weiß zu beten, wenn mir mein Gebetsstoff ausgeht, dann bete ich in anderen Sprachen. Und ich weiß, die Zungensprache ist eine Gabe Gottes und das will ich nicht verkennen. Aber es wird so viel missbraucht. Diese Gabe wird so viel missbraucht in christlichen Kreisen. Dieser Tag hat mich einer geschrieben, den ich da von Stuttgart kenne. Der ist jetzt Missionar unten irgendwo in Namibia, ja, da unten in tiefen Afrika, ist er Missionar oder arbeitet dort, leitet ein Waisenhaus, hat mir geschrieben, früher in den 90er Jahren, da wurde so viel in Sprachen, also in Zungen gebetet und dann gab es die Weissagung, schreibt er auf meiner Facebook-Seite, gab es Weissagung, wo ist das alles geblieben? Wo ist das alles geblieben? Weißt du, wirst du merken, Leute, wo ist die Zungensprache und die Auslegung geblieben? Ich kenne solche Versammlungen. Ich weiß, was die Zungensprache ist. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Ich bin überzeugt vom Heiligen Geist. Ich evangelisiere in Kiel und wir haben abgemacht, wenn wir Evangelisation haben, wir werden nicht öffentlich in Sprachen beten, wenn wir schon beten, weil, ja, das ist jedem freiwillig unterstellt, der Geist ist den Propheten untertan. Und dann haben wir gesagt, wir beten nicht in anderen Sprachen in der Zeltmission. Und was passiert? Ein junger Bursche sitzt hinten, 18 Jahre vielleicht, so ein Hippie noch dazu, und er fängt an, in Sprachen zu beten. Und, naja, was ist passiert? Nix. Eigentlich hat ein bisschen was in Sprachen geredet. Und hier vorne saß dann eine Omi, die hat bei uns Kinderstunde in der Gemeinde dort gemacht, auf dem Zeltplatz, auf dem Wilhelmplatz in Kiel. Und die bringt die Auslegung. Nichts Außergewöhnliches. Der hat in Sprachen gebetet, der bringt die Auslegung. Dann stehe ich an der Tür, steht ein großer Herr vor mir und sagt, was hier gespielt wird, das ist Theater, ihr verarscht die Leute hier. Der Bengel spricht Lateinisch und das alte Weib übersetzt perfekt die lateinische Sprache. Aber ich sage, ich weiß es nicht. Und da kommt dieser Bruder, dieser junge Bursche, ich kannte ihn gar nicht, das war gar nicht von unserer Gemeinde und gar nichts, und sagt, Entschuldigung, bei mir, das ist über mich einfach gekommen, ich konnte es nicht zurückhalten und dergleichen. Und dann habe ich die Schwester noch vorgeholt, habe ich gefragt, kannst du Lateinisch? Die hat gerade die Hilfsschule besucht, verstehst du, von wegen Lateinisch. Und dann gab es eine Diskussion und der Professor wollte uns auseinandernehmen. Er kam von der Uni und hat ein paar Studenten gehabt, der wollte zeigen, was da im Zelt gespielt wird, alles bei uns. Ich habe diese Geschichte mal erzählt, nur nebenbei. Und weißt du, was da passiert ist? Dann sagt einer seiner Studenten, Professor, ist das wirklich wahr? Ja, ich werde noch meinen Ohren trauen können, was hier gespielt wird. Der spricht Lateinisch und ist weit übersetzt hier, so redet er. Er sagt, ist es wahr? Ja, und das war ein gutes Lateinisch und eine gute Übersetzung. Das ist prima, eine gute Übersetzung. Dann sagt er, was muss ich tun, dass ich das auch kriege? Der war sein Student nämlich. Der wollte, ja, was lernen. Und dann habe ich gesagt, es geht nur, du musst dich bekehren, du musst beten und fasten und der Heilige Geist wird dein Leben erfüllen und du wirst in Sprachen beten, wie dieser junge oder diese alte Frau hier. Und der hat sein ganzes Geld gleich ins Opfer geschmissen und er hat auch wirklich den Heiligen Geist bekommen und ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und er kam dann regelmäßig in unsere Zeltversammlung, sogar in die Gemeinde. Ich weiß nicht, wie seine Geschichte weitergelaufen ist, aber auf jeden Fall, er hat es erlebt. Und das ist für mich Sprechen in anderen Sprachen, dass die Ungläubigen überzeugt werden. Ein Zeichen für die Ungläubigen. Was wird da gespielt? Oh, ich könnte Geschichten erzählen noch und noch, wie der Heilige Geist wirkt. Wie Zungensprache echt perfekt ist. So perfekt kann ich das gar nicht machen. Noch ganz schnell eine andere Geschichte, bevor ich weitergehe. Weißt du, wenn du voll des Heiligen Geistes bist, bist du demütig, bescheiden und ja, bist normal. Und wir haben auch in Stuttgart Bad Cannstatt, damals im Kunzibau, war eine ganz tolle Versammlung, immer regelmäßig, jeden Sonntagabend. Und wir haben viele Fremde gehabt. Und da kommt mein alter Bruder Otto. Und ja, weißt du, ältere Menschen kapieren es nicht mehr so richtig. Und er hat es auch nicht mehr so richtig kapiert. Und dass wir gesagt haben, das ist Evangelisation. Das ist nicht ein ganz normaler Gemeindegottesdienst. Im normalen Gemeindegottesdienst ist es okay, dass wenn wir in Sprachen beten, so und so, und dann die Weisung kommt. Aber unser lieber Bruder Otto, der hebt die Hände hoch und fängt heilige Salbung und redet in anderen Sprachen. Da habe ich gesagt, Otto, naja, wir sollen die Alten tragen. Wir sollen alte Menschen nicht richten, denn sie können unsere Feder sein und so weiter. Ich habe den reden lassen. Was ist passiert? Da rennt eine Frau, eine korpulente Frau nach vorne, kniet sich hin und will mit ihm sprechen. Und er sagt, Weible, was ist los? Das war eine Griechin, die hat in Griechisch ihr Leben gesagt. Sie war zum ersten Mal im Gottesdienst. Was mit ihrem los ist? Die soll das und das tun. Der hat eine Predigt in Griechisch gehalten, in Neugriechisch. Ja, und da steht der Mann dahinter, der sagt, oh, was ist, der weiß alles von uns. Und er hat gar nicht gewusst, der ist nicht einmal über deutsche Grenze nach in die Schweiz gekommen, also weiter ist er nicht gekommen, als bis zur Schweizer Grenze. Aber der hat im perfekt Griechisch der Frau gesagt, was los ist. Das ist Sprechen in anderen Zungen. Ich habe es erlebt. Ich könnte viele Geschichten erzählen, aber es nur nebenbei. Und dieser Bruder sagt, red mit mir Deutsch. Red mit mir Deutsch. Und die konnte gar nicht richtig Deutsch. Das ist, wie der Heilige Geist unserer Schwachheit hilft. So, der geisterfüllte Mensch, der dient anderen Menschen, der führt andere Menschen zum Herrn Jesus, der stößt nicht ab. Viele Pfingstler stoßen die Menschen ab, damit ihre Getue und Gebabbele und so weiter. Wir sollen anziehend wirken. Geisterfüllte Menschen wirken anziehend, nicht abstoßend. Dass es einem anekelt und sagt, nein, so wie die, das will ich nicht, mich auf den Boden wälzen und vieles andere mehr. Geschwister, die Gnade macht uns demütig, dass wir nicht, uns nicht überheben. Auch nicht die großen Offenbarungen, die einem gegeben sind. Gott hat uns die Offenbarung gegeben, wir haben die. Aber ich muss mich damit nicht einbilden. Das ist geisterfülltes Leben, wie der Heilige Geist einen führt. Und ich lerne so viel, ja, aus den Widersprüchen, was wir so auf unserer Facebook-Seite erleben, gerade Freie Nazareth-Kirche, diese Seite, was die Leute da schreiben auf die Noah-Arche und über Noah schreiben, das ist also grausam manchmal, aber ich lasse es, die Leute reden sich zum Gericht, was sie alles schimpfen, dass alles nur Märchen wäre mit dem Noah und dergleichen. So habe ich selbst einmal gedacht, wie die Leute schreiben. Verstehst du, so atheistisch, so gottlos, so ungläubig, alles nur, wir schmeißen das Geld für Werbung aus, da für religiöse Werbung, wir sollten lieber den Armen helfen. Genau das Gleiche habe ich mal auch an den Evangelisten geschrieben, der hier Reklame gemacht, ein Flugzeug gemietet hat und da um Augsburg fliegen ließ, gerade du brauchst Jesus, oder eine Anzeige in eine bunte Illustrierte für 54.000 D-Mark, eine Anzeige aufgegeben, ganz groß, gerade du brauchst Jesus. Verstehst du? Aber ich wäre nicht zum Glauben gekommen, wenn der Mensch nichts investiert hätte. Und ich bin Gott dankbar, dass es Menschen gibt, die was investieren, um andere zu erreichen. Aber ich freue mich ganz besonders über diesen Abschnitt, das mir abends mal eingefallen, dieser Gedanke mit Noah und so weiter, dass ich Leute provoziere. Ja, höre Gottes Wort. Und viele hören das Wort, haben es angehört und dergleichen. Und bei irgendjemandem bleibt es hängen. Vielleicht werde ich eines Tages irgendwo in einer Versammlung sitzen und dann wird ein junger Mann predigen. Ich habe damals so ein Bild gesehen. Noah Arche und so weiter. Noah war auch ein Verschwörungstheoretiker. Noah hat auch erzählt den Leuten, es wird regnen und so weiter. Und sie haben ihm nicht geglaubt. Und ich habe so rebelliert, so protestiert gegen diese Anzeige. Und ich danke dem Menschen, der das gemacht hat. Ja, so wie es mir, wie ich dem lieben Bruder gedankt habe und sogar ihm geschrieben habe, schau, ja, ich diene Gott, er lag im Krankenhaus, habe ich gehört, und so weiter. Dann damals ist er schon beim Heiland, dieser liebe Bruder, und ich habe gedankt, dein Einsatz war nicht vergeblich und unser Dienst für Gott ist nicht vergeblich, Geschwister. Können wir Amen sagen? Ja, preis dem Herrn, ist nicht vergeblich. Deshalb, ich freue mich für jede Investition, die wir machen dürfen, wo Geschwister uns helfen und unterstützen, Anzeigen aufzugeben. Ich habe gedacht, weißt du, jetzt ist so diese Corona-Zeit, ich nütze diese Anzeigen. Die Leute sitzen im Internet, auf Twitter oder was weiß ich, auf welche Linie, die dort sitzen. Weißt du, ich versuche einfach mit Gott und Gottes Wort zu füllen, ob es den Leuten passt oder nicht. Mir hat es auch nicht gepasst. Wem passt es schon? Keiner möchte die Wahrheit hören. Ist irgendjemand, der die Wahrheit hören möchte? Du bist verloren, gerade du brauchst Jesus. Ja? Geschwister, unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Was wir tun, das zahlt sich irgendwo aus. Für mich persönlich ist der Mensch ein gutes Geschöpf. Ja? Eine unveräußerliche Würde hat er. Der Mensch ist würdig und er muss erreicht werden. Das ist nur verdorben vom Teufel. Und der Heilige Geist gibt uns die richtigen Worte im richtigen Augenblick zu den richtigen Personen. Just in time. Dieses Kairos, dieses Rima. Und Gott will die Menschen verändern. Der Mensch ist gut von Anfang an, aber das verdorben. Und nur der Heilige Geist kann das steinende, das ungläubige, das gottlose Herz entfernen. Deshalb, ich kann die Leute nicht bekehren. Will auch nicht bekehren. Ich versuche es auch nicht einmal. Ich sage, Das ist der Weg. Ich bin nur ein Wegweiser. Ich zeige, dort geht's lang. Du kannst gehen, wenn du willst, musst aber nicht gehen. Kannst auch in die andere Richtung gehen. Aber dann wundere dich nicht, wo du dann hinkommst. In aller Liebe. So, in 1. Mose Kapitel 8, Vers 21, da lese ich hier von dem Menschen, was Gott sagt, aber zugleich ist der Mensch unheilbar mit der Sünde verstrickt von Jugend auf. Von Jugend an. Der Mensch, der ist böse auf Gott und erklärt Gott für tot. Ja, Gott gibt's nicht. Und das schreiben so viele Leute auf dieser Seite. Gott ist tot für mich. Religion ist alles Quatsch. Mag sein. Wir stehen am Scheideweg. Jeder Einzelne steht einmal vor dieser Kreuzung. Wie geht's mit mir weiter? Und es muss mit uns weitergehen. Ich kann nicht an der Kreuzung stehen bleiben. Dann kommen noch andere und ich sage, was machst du hier? Ja, wir sind auf Veränderung angelegt. Wir müssen uns entscheiden. In diesen Tagen schreibt Gott selbst diese Geschichte. Wenn ich so durch die Stadt fahre, ich bin schockiert. Ich bin diese Tage durch die Stadt ein bisschen gefahren, weil ich was erledigen musste. Da ist ein Geschäft geschlossen, dort ist ein Geschäft, wird aufgegeben, dort macht eine Firma dicht. Aber ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt mittendrin, die, einfach nicht nur, dass wir geschlossen haben, wir geben auf. Viele Firmen, geh mal durch deine Stadt, durch die Straßen, Einkaufsstraßen, der gibt auf, Kaufland oder Kaufhaus gibt auf, verstehst du, die ganzen Ketten geben auf. Der Götze Mammon bröckert, langsam aber sicher. Und die Menschen werden mal erstaunt sein, die ganzen Götter, wo sind sie geblieben? Die Welt steht im Tal der Entscheidung, wir stehen alle auf dem Scheideweg und deshalb, wir brauchen geisterfüllte Menschen, die voll Heiligen Geistes sind. Wir müssen uns ernsthaft fragen, was ist jetzt wirklich wichtig, worauf kommt es wirklich an, was will der liebe Gott in meinem Leben tun, in unserem Leben tun, worauf kommt es an? Was ist der Sinn des Lebens? Wofür opfere ich meine Kraft und den Rest meines Lebens? Was jetzt gelebt war, das ist gelebt, das kannst du nicht mehr verändern. Das kannst du auch nicht mehr zurückführen. Aber wie geht es jetzt weiter? Wir müssen unser Denken erneuern. Und der Heilige Geist ist der Schlüssel zur Erneuerung unseres Denkens. Viele Menschen sind im Widerspruch zu Gott. Sie werden nicht gegen Gott rebellieren. Da sind sie zu feige dazu. Aber zu innen drin, da wurmt es. Ihr Herz ist böse von Jugend an. Man dient Gott vielleicht äußerlich, geht man in die Kirche, bringt man Opfer, eifert vielleicht auch für den Tempel. Aber die Handlungen sagen ganz was anderes. Ich bin gar nicht einverstanden mit dem. Ich gehe meinen Weg. Und ja, alle Menschen haben von Haus aus den Hang, den inneren Hang zum Bösen. Das lese ich auch im Alten Testament, die ganze Botschaft dort. Da lese ich immer wieder, obwohl Gott Segnungen verheißen hat, obwohl Gott Gnade versprochen hat, obwohl Gott Wunder getan hat, obwohl er Strafe angedroht hat, was er alles gemacht hat im Alten Testament, lies mal. Und die Menschen haben gesagt, ja, ja, und dann haben sie wieder anders gelebt und anders getan. Der Mensch blieb nicht bei der Entscheidung. Ich denke nur an Elia, als der auf dem Karmel da Feuer vom Himmel runterholte. Ein großes, mächtiges Zeichen geschah, da sogar die Steine aufgeleckt wurden. Groß ist der Herr, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Am nächsten Morgen haben sie nichts mehr gewusst, wie groß der Herr ist. Die Menschheit ist von einem bösen Geist besessen, von einem pessimistischen Geist, von einer Anti-Haltung gegen Gott. Paulus sagt in Römer Kapitel 6, hör mal zu, was der gute Mann sagt. Das war auch so einer. Der hat gedacht, ich diene Gott, ich eifere für Gott, ich baue das Reich Gottes. Ja. Und dann sagt er irgendwie in einer stillen Stunde, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Bösen? Ich elender Mensch, ich streng mich an, nimm mir vor, Gutes zu tun und jedes Mal lang ich da ins Näpfchen, jedes Mal stolperig da und dergleichen. Wer wird mich erlösen von dem Bösen? Und er sagt weiter, das, was ich nicht will, das tue ich und das, was ich will, das tue ich nicht. Ich Esel, das ist der religiöse Mensch, das sind alle religiösen Menschen, die nehmen sich was vor. Ich werde, Silvester, Neujahr, verstehst du, ich nehme mir was vor. Und 14 Tage später wissen sie nicht mehr, was sie sich vorgenommen haben. Und dann gibt es Römer 7. Römer 6 ist, ich elender Mensch. Römer 7, da kommt der Heilige Geist, das ist die Rede vom Heiligen Geist. Und dann sagt er, ist jemand in Christus? Ist da eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen. Und nichts mehr ist Verwerfliches an denen, die in Jesus Christus sind. Und dann Römer 8, da schwebt er und fliegt davon. Römer 8. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Verstehst du? Und so weiter. Und alle Dinge dienen zum Besten, die von Gott berufen sind. alle Dinge dienen zum Besseren. Da flippt er aus. Und das ist die Sache mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Erst wenn der Heilige Geist kommt, können die Missstände in unserem Leben beseitigt werden. Da verschwinden sie von selbst. Und ich habe eines in meinem persönlichen Leben entdeckt, als junger Christ. Ich habe vom Pfingsten, vom Heiligen Geist noch nichts gehört. Aber es war ein Pfingsttag, das weiß ich noch wie heute. Es war ein Pfingsttag und ich habe Probleme gehabt. Weißt du, ich war im Römer Kapitel 6, ich elender Mensch, ich wollte nicht lügen, ich wollte nicht übertreiben, ich wollte dies nicht, ich wollte das nicht, ich wollte jenes nicht. Ich wollte gut sein, ich wollte ein lieben Heilandskind sein. Aber, und ich war ein großer Feigling. Wenn mich jemand gefragt hat, was glaubst du, bist du ein Christ? Dann habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, gibt so viele Christen. Ich habe immer eine Ausrede gefunden über die Christen. Verstehst du? Und ich war ein, du wirst nicht glauben, was für feiglich ich war. Was für feiglich ich war. Ja, und es war, ja, so früh, bei uns war die Eiche noch nicht so richtig aufgegangen. Dann stehe ich mit meinem Stock, ich habe so einen Stock gehabt, ich wollte nicht auffallen, dass ich bete. Und dass ich ein Christ bin und dass ich, was weiß ich, da mit Gottes Gegenwart suche. Ich hau die trockenen Äste ab von dieser Eiche und plötzlich spricht der Geist Gottes zu mir. Johannes, das, was du hier mit diesen trockenen Ästen machst, das machst du auch in deinem Leben mit den schlechten Angewohnheiten, mit den schlechten Neigungen. Das haust du mal weg und das haust du mal weg und das klappt mal und das klappt mal und so weiter. Aber warte mal, bis der neue Saft im Frühling hochkommt. Dann fällt alles Trockene und Dürre von selbst ab. Und das war meine Entdeckung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich will euch ein Herz geben und einen Geist geben. Das ist von selbst. Plötzlich musst du das nicht mehr. Plötzlich brauchst du es nicht. Plötzlich wirst du herausgefordert und plötzlich bist du mittendrin und plötzlich hast du Worte. Du sagst, du, die sind nicht auf meinem Mist gewachsen. Plötzlich rede ich und plötzlich prophezei ich, ohne dass ich überhaupt bewusst bin, dass ich prophezei, sage Wahrheiten, die niemand denken kann. Nur Narren und vielleicht und Kinder kommen auf solche Gedanken. Das sage ich. Und er sagt, woher weißt du das? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es Gott aus mir spricht. Weißt du, plötzlich erlebe ich die Kraft Gottes, diese verändernde Kraft des Herrn. Als der Geist Gottes über den König Saul kam, damals war er noch ein junger Mann, stand noch gut und so weiter. Als der Geist Gottes, so steht in der Bibel, als der Geist Gottes über den König Saul kam, da wurde er ein ganz anderer Mann. Und ich sage dir auch, wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, bist du eine andere Frau, bist ein anderer Mann, da kein Psychologe, kein Psychiater kann dich so verändern, wie der Heilige Geist dich verändern kann. Aber als der Heilige Geist den Saul verließ, den König Saul, weil er neidisch und eifersüchtig war auf diesen jungen Burschen David hier, als er hörte, da Saul hat 1000 erschlagen und David hat 10.000 erschlagen. Da wurde er eifersüchtig und neidisch, hat seinen Speer nach ihm geworfen, ein Dämon besetzt ihn. Wenn der Heilige Geist einen verlässt, Dämonen kommen wir, und zwar siebenfach. Der hat keine Ruhe mehr gehabt. Der verfolgt David auf Schritt und Tritt. Wenn der Heilige Geist dich verlässt, da kommt der böse Geist. Und manche wundern sich, wo kommt der böse Geist her? Ja, den habe ich vorher nicht gehabt. Wenn der Heilige Geist einen verlässt, dann kommen Probleme und die machen einen zu schaffen und ich mache anderen Leute Probleme durch mein Leben. Nur ganz schnell nebenbei eine Geschichte aus Jeremia Kapitel 9. Du musst den Jeremia mal lesen. Der Jeremia ist dieser weinende Prophet und Jeremia beschreibt hier den geistlosen Menschen, sein Verhalten. Sie sind alles Ehebrecher und Betrüger. Sie spannen ihre Zunge und sie, ja, wie die Sehne eines Bogens, so weit so raus, verstehst du, sie spannen ihre Zunge und ihre Reden sind Lügen und gehen wie Pfeile. Sie herrschen über das Land, indem sie betrügen. Ich lese nur aus dem Zusammenhang ein paar Verse so dazwischen. Die Wahrheit bedeutet ihnen nichts. Jeder lügt und betrügt seinen Bruder, wo er nur kann. Das ist, wenn der Geist Gottes fehlt, wenn die Menschen geistlos geworden sind und dergleichen, dann betrügen, wo er nur kann, redet Unsinn, wo er nur kann. Selbst der beste Freund wird ohne Skrupel verleumdet. Deshalb haben die Apostel Angst gehabt, wer wird der Nächste sein, der in die Pfanne gehauen wird und verraten wird oder ans Messer geliefert wird. Verstehst du? Hier, selbst der beste Freund wird ohne Skrupel sein. Das war dieser Judas. Sie überlisten sich gegenseitig und nicht einer spricht die Wahrheit. Mit geübter Zunge verbreiten sie Lügen. Sie können schon gar nicht mehr anders handeln als nur böse. Eine Gewalttat folgt die nächste und eine Lüge bringt eine andere Lüge hervor. Aber von mir wollen sie nichts wissen, spricht der Herr. Das ist der geistlose Mensch. Das ist der geistlose Mensch. Gott wusste, so kann es nicht mehr weitergehen. Mit meinem Volk, mit dem Volk Gottes damals, mit Israel. Und er sandte den Heiligen Geist. Er wollte aus uns andere Menschen machen, auf die man sich verlassen kann, auf die man bauen kann. Die Welt braucht ein Pfingstwunder, Geschwister. Einen Geist, einen ganz neuen Geist, der von Gott kommt, der ganz andere Ziele verfolgt. Nicht, dass ich mich profilieren kann, dass ich mich etablieren kann, dass ich mich vergrößern kann. Nein, dass ich mich verkleinern kann. Stell mal sowas vor, mich verkleinern kann. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. So hat einmal einer gesagt in der Bibel. Da kommt dieser neue Geist, dass wir wieder alles verkraften können, dass wir einander dienen können, dass wir einander verstehen. Es ist so toll. Ich bin in manchen Ländern gewesen, wo ich die Sprache nicht beherrscht habe, wo ich keinen Dolmetscher habe. Aber wenn wir gebetet haben, wir haben uns einander verstanden. Wir waren eines Sinnes, ein Herz und eine Seele. Verstehst? Und da wusste ich, das sind wahre Menschen, auf die kann ich mich verlassen. Ganz besonders, wenn ich, als wir unsere Bibeln schmuggelten, verstehst du, da kannst du nicht auf Menschen verlassen. Da musst du allein auf dich verlassen, auf Gott und auf sonst niemand. Sonst wirst du verraten. Und ich bin schon so oft verraten worden. Ich habe meinen schönen Wohnwagen verloren, den ich extra umgebaut habe für Bibelschmuggeln. Wir haben 28 Mal Bibeln geschmuggelt nach Rumänien und in Osten damals. Ja, und durch irgendjemand, der wusste von einem meiner Freunde, die anderen wussten es gar nicht, wo ich die Bibeln verstecke, im Wohnwagen. So, wurde verraten. Und als ich das erste Mal Bibel schmuggelte nach Rumänien, weiß ich noch, 1974, das war das erste Mal, da habe ich Gott erlebt. Wir haben gesagt, wir werden die Bibel nicht verstecken, wenn Gott uns mit uns ist, wenn Gott uns verheißen hat, ich will mit euch sein, der wird uns durchbringen. Und wir stehen in Kikinda an der rumänischen Grenze in Jugoslawien. Wir beten noch, feiern Abendmahl noch miteinander und dann kommt ein prophetisches Wort, ich werde sie mit Blindheit schlagen und so weiter. Verstehst, wunderbar, verstehst. Ja, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Und als ich das hörte, Gott wird sie mit Blindheit schlagen, dann habe ich mir gesagt, ich muss die Bibel gar nicht extra verstecken in meinem Kombi damals. Und habe auch nicht versteckt. Weil wenn Gott geredet hat, dann kannst du auf Nummer sicher gehen. Dann wird es auch so kommen. Alles andere ist sonst Quatsch. Alles andere ist nur Wunschdenken. Also ich glaube nicht an Prophezeiungen, die nur Wunschdenken liefern. Gott hat gesagt, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Und da habe ich getestet. Ich gehe lieber ins Gefängnis. Und ich verlasse mich drauf. Herr, was ist so? Und ich habe diese Person noch gekannt. Das war eine ganz liebe Schwester, die da mitgegangen ist und mitgefahren ist aus der Gemeinde. Und sie hat wirklich von Herzen das mitgebracht, das Wort des Herrn gebracht. Ich werde sie mit Blindheit schlagen. Und wir stehen an der Grenze. Alle müssen raus. Da wird alles, alle Koffer kommen rausgeladen. Und ich habe zwei Kisten mit Bibeln gehabt. Und die habe ich drin gelassen, die habe ich nicht rausgeholt aus dem Auto. Und dann guckt der Zöllner das an, was da alles drin ist. Alles durchsucht. Wir mussten für Medikamente was bezahlen, weil wir, ja, auf Medikamente haben wir keine Verheißung gehabt. Wir haben nur auf die Bibel Verheißung gehabt. Und dann holt ein Zöllner das Paket raus, reißt auf und sieht, Biblia, Biblia, Biblia. Und ich dachte, lieber Gott, das Auto ist weg. Ich bin im Gefängnis. Der schiebt's rein. Und ich muss alles da einpacken. Nur für Medikamente muss ich zahlen. Und alles vorbei. Und ich komme über die Grenze rüber. Jetzt komme ich in eine Stadt, wo die Gesellschaft mir gesagt hat, wo ich die Bibel abladen sollte. Aber ich traue nicht niemandem. Weißt du, ich bin sehr misstrauisch. Wenn der Heilige Geist gesprochen hat, dann darfst du ruhig misstrauisch sein und darfst es hinterfragen. Ist das wirklich der Heilige Geist oder ist es der Teufel oder ist es mein Geist oder was weiß ich, mein Wunschdenken, mein Bauch? So, und da klopft plötzlich morgens am Fenster. Wir sind da stundenlang gefahren. Sie kommen bestimmt aus dem Westen. Habe ich gesagt, ja, das sieht man ja an unserem Nummernschild. Und Sie können gerne zum Frühstück kommen zu uns. Haben gefrühstückt, aber wir haben nichts da erzählt und nichts da, um was es geht. Da kommt einer und sagt, ja, er möchte uns einladen dort und dort. Und sage ich, ja, um was es geht. Wir wussten immer nicht. Weißt du, wenn der Heilige Geist dich leitet, du weißt nichts, du weißt nicht den nächsten Schritt. Du weißt nicht, was das nächste kommt, was als nächstes kommt. Und so ging's. Und dann erzählte, was weiß ich, mit Händen und Füßen, dass er ein Christ ist und was weiß ich. Aber jeder kann sagen und sie als Christ schimpfen. Die Etikette sagt noch gar nichts für mich. Und dann sagt er, also wir gehen dort und dorthin, und da gehen wir auch hin. Und der führt uns zu Menschen, die sind gerade im Gebetsversammlung, morgens, so vielleicht 8 Uhr, wahrscheinlich Frühgebet haben sie da gehabt, und da beten sie, und wir beten mit, wir freuen uns im Herrn, beten in anderen Sprachen sogar, auch noch, verstehst du, und gar nichts. Dann sagt einer dieser Leiter des Gebets, dann sagte, heute Nacht ist uns zu uns ein Bruder gekommen von Moldawien, und der hat von Gott eine Botschaft bekommen, er würde hier in diesem Kreis eine Bibel bekommen, denn damals hat nur der Pastor meistens die Bibel in Rumänien gehabt, und es stand vor einer Kanzel, da konnten die Leute abschreiben. Er würde hier eine Bibel bekommen. Haben Sie vielleicht eine Bibel für diesen Mann? Da habe ich gesagt, weiß ich nicht, das könnte auch Spitzel sein. Das könnte auch eine Falle für uns sein. Und dann habe ich gesagt, gut, aber wir gehen mal, fahren ein bisschen raus. Und dann bin ich mit ihm rausgefahren und habe gesagt, wir haben Bibel, brauchst du eine? Ja, ich habe Gott gebetet und Gott hat mir gesagt, hier wirst du eine Bibel bekommen. Habe ich gesagt, nimm das Paket und hau ab. Und hat das Paket mitgenommen, ist gleich vorm Auto, noch beim Auto noch auf die Knie gefallen. Gott, ich danke dir, ich habe um eine Bibel gebeten und Gott hat mir gleich ein Paket Bibeln gegeben. Und das andere Paket habe ich gleich da gelassen und ich bin gleich weitergefahren. Ich wollte nicht, dass die Polizei noch was spitz kriegt. Weißt du, wenn du Bibeln schmuggelst, muss klug sein und ohne falsch. Aber das ist die Leitung des Heiligen Geistes. Und so ging es permanent. Ich habe meinen Leuten auch nicht gesagt, wo sie die Bibeln abladen sollen. Wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst vom Heiligen Geist richtig geleitet. Aber sie haben da jemanden vertraut, der nicht den Heiligen Geist hatte. Geschwister, es ist gefährlich, jemanden zu vertrauen, der nicht den Heiligen Geist hat. Das ist der Teufel, das ist der Judas. Der Judas war nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der wurde nur angepustet vom Heiligen Geist, von Jesus damals. Aber der hat nicht den Heiligen Geist gehabt. Und der hat Jesus verraten, ans Messer geliefert. So, wenn du den Heiligen Geist hast, du hast den Tröster, der ist bei dir in jeder Situation und du wirst die Gerichte Gottes überleben. Wenn Gott, das Heilige Geist, da ist und so weiter, dann ist der Wille Gottes für dich selbstverständlich. Du sagst, das mache ich, den Weg gehe ich. Gottes Gerichte gehen auch jetzt über die Welt und noch, es wird noch schlimmer, Geschwister, und ich möchte euch Mut machen. Macht euch bereit. Und in Kapitel 9, ganz schnell vom Jeremia hier, Vers 8 und folgende Verse. Gott reinigt die Welt. Gott reinigt die Welt auch hier von ganzen Unfug, vor allem den ganzen christlichen Unfug. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Es gibt auch christlichen Unfug. Ja, so religiöser Schwärmerei, so frommes Theater. Du, wie die erste Gemeinde da in Ephesus, du sagst das und du sagst das und du sagst das und Gott sagt, ich habe wieder dich, dies und jenes. Und Gott reinigt diese Gemeinde, die Gemeinde Jesu, alle Gemeinden, alle Kirchen werden gereinigt. Und da stellt sich raus, wer ist echt und wer ist nicht echt. Wer wirklich Gott nachfolgt und wer Gott nicht nachfolgt. Und deshalb, Jeremia sagt, hört zu, was der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht. Sie wollen bittere Speise essen und giftiges Wasser trinken. Sie wollen da alles mögliche Zeichen und Wunder und dergleichen und so weiter. Und Gott sagt, ich will die Christen zerstreuen, ich will mein Volk zerstreuen in alle Welt. Das war noch vor der Kreuzigung Jesu, vor dem Fall des Tempels, 70 nach Christus. Und ich will sie zerstreuen. Und das, dieses Wort von Jeremia erfüllt sich viel, viel später. Und sie wollen, sollen den Völkern leben und ich will sie zurückbringen. Ich will sie wieder zurückbringen. Weißt du, was der liebe Gott macht? Der Herr will die Leute zurückbringen, die, ja, vertrieben, verjagt worden sind, die den Anschluss an den Gemeinden verloren haben. Und so viele Leute haben den Anschluss an den Gemeinden verloren. Ich telefoniere ab und zu mal mit manchen Pastoren und die sagen, ja, wir haben jetzt offene Gottesdienste, aber so viele Leute kommen gar nicht, wie die Gottesdienste, wie wir aufnehmen können. Da hat jemand gesagt, ich könnte 60 Leute aufnehmen im Gottesdienst und wir haben für 60 Leute Platz. Wir haben alle Leute angeschrieben, aber es sind nur 40 gekommen. Also 20 hätten noch kommen können. Du siehst, die haben den Anschluss verloren. Ach, wir gucken lieber Livestream im Fernsehen zu Hause. Das sind die lieben Heilandsleute. Geschwister, die Not wird anheben und da stellt sich raus, wer echt und wer unecht ist, wer Mitläufer ist und wer nicht. Es zeigt sich, ja, die Menschen, die irgendwo verfangen sind, die sich irgendwo verstrickt haben, die irgendwo, ja, nicht mehr den Weg Gottes gehen, es zeigt sich. Ja, der Heilige Geist offenbart es. Wer ist noch echt und wer ist nicht echt? Ich meine, nicht etwa zur Versammlung geht es echt und unecht. Da kann man nichts wissen. Gott prüft die Herzen. Gott kennt die Herzen. Gott weiß, wie ein Mensch steht und nicht steht. Gott weiß es. So ist es so wichtig, dass das fleischende Herz wieder in unser Leib hineinkommt. So, ich komme so langsam zum Schluss. Ich evangelisiere in Kiel. Das war eine ganz tolle Evangelisation. Ich glaube, 6 Wochen habe ich dort evangelisiert. Eine lange Zeit. Eine ungewöhnliche Zeit für eine Zeltmission. Aber früher hat man so lange evangelisiert. Da sind auch einige Leute rausgekommen. Und dann lade ich dort Leute auf der Straße ein. Und dann gebe ich einer Dame einen Zettel. War damals noch ein junger Pastor. Und war herzlich eingeladen. Dann sagt sie, mein Herr, was wissen Sie schon vom Leben? Ich war vielleicht 25. Was weiß ich schon vom Leben? Ich habe gedacht, ja, ich weiß nicht viel vom Leben. Ich habe einiges erlebt, aber so viel weiß ich nicht. Sie hat 11 Operationen gehabt. Ich habe schon 11 Operationen gehabt, erzählt sie mir. Ich habe gesagt, liebe Frau, alles lieb und gut und nett. Aber ich war perplext, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Aber der Heilige Geist gibt im richtigen Moment die richtigen Worte. Ich habe gesagt, liebe Frau, ich muss Ihnen die Wahrheit gestehen. Ich habe schon Herz- und Gehirnoperationen hinter mir. Sagst du, um Himmels Willen, damals gab es noch keine Herzoperation. Wie haben Sie das überlebt? Aber Sie sehen, ich sehe gut und frisch aus, bin gesund. Herz- und Gehirnoperationen, ja. Der Heilige Geist schenkt uns Herz- und Gehirnoperationen, macht uns schlagfertig. Vor allem, wenn die Leute uns in eine Verlegenheit reinbringen wollen, der Heilige Geist macht uns schlagfertig, gibt uns die richtigen Worte. Gott ist dabei, seine Kinder aus Sodom und Gomorra zu erlösen, wie bei Lot noch ganz schnell nebenbei. Und wir sollen aufwachen. Eile, rette deine Seele. Merke, was dran ist. Und Gott hat zu mir gesagt, für diese Tage, in den Tagen, wo wir jetzt noch leben hier, freu dich nicht zu früh. Nur nebenbei. Freu dich nicht zu früh über diese ganzen Lockerungen, über diese ganzen, ja, das ist, jetzt darf man wieder verreisen. Glaub mir, es wird, der Schuss wird noch ganz schön nach hinten gehen. Ich lese meine Bibel und ich glaube meiner Bibel mehr als den Medizinern, Politikern und dergleichen. Gott will uns mit mächtiger Hand erretten aus diesem verkehrten, verdorbenen Geschlecht. Warte ab, was die Hand Gottes alles tun wird. Halleluja. Heiliger Geist, du bist gekommen, um das Werk Jesu an uns zu vollenden. Wir stehen heute Morgen an einem Scheideweg, an diesem Pfingsttag, der Corona Pandemie ist noch nicht zu Ende. Gott, ich danke dir, dass du uns Kraft gibst. Wir sollen die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Kraft ist größer und stärker und mächtiger als alle Kräfte dieser Welt. Halleluja, halleluja. Und Gott, du wirst mit dieser Welt noch fertig werden. Danke dir dafür. Herr, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen, aber die Kraft Gottes wird uns tragen. Deine Kraft wird unsere Hilfe sein, unsere Stärke sein, unsere Zuflucht sein. Wir werden uns an dir festhalten. Lieber Heiland, wir sind in diesen kritischen Zeiten, aber wir möchten deine Zeugen sein, dass wir keine Angsthassende sind, dass wir keine Feiglinge sind, dass wir keine Schwächlinge sind. Herr Jesus, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Wir wollen und wir sollen durch unser Zeugnis, durch unsere Haltung zu dir, durch unsere Einstellung zu dir, der Welt beweisen, dass es noch einen anderen Geist gibt, dass es noch eine andere Kraft gibt, dass es noch ein anderes Gesetz gibt, dass es noch einen anderen Gott gibt als den Gott dieser Welt. Wir halten zu dir, Herr Jesus, wir halten zusammen und wir wollen durch dir, deine Gnade auch alle Lücken in unserem Leben schließen, die irgendwo durch irgendwas entstanden sind, alle unsere Verletzungen. Halleluja. Und dann kann die Apostelgeschichte wieder in Neuzeit weitergehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Danke, Herr. Amen.